Wenn du wirklich wissen und üben willst und dich austauschen willst, was denn konkret positive Führung heißt, mein nächster Workshop zu Positive Leadership ist am 13. und 14. November im wunderbaren Hotel Alpenblick, tatsächlich mit Blick auf die Zugspitze in Ohlstadt nahe München. Anmeldung und Infos unter positiv-führen.com und dann /Termine oder einfach hier in den Shownotes. Ich freue mich. Christoph, es ist 11.20 Uhr, der Morgen eines Chief Mindfulness Officers, nämlich von dir. Aha. Wie hat der denn so begonnen?
Das Erste, was ich mache, wenn wir aufstehen zu Hause, da gehe ich erstmal runter in die Küche und da habe ich das Kaffeemach-Ritual. Ja, ich mache aus dem Siebträger Cappuccino für meine Frau und mich, bringe den rauf, genieße den erstmal und damit begrüße ich auch so ein Stück weit den Tag. Schaue, wie ich mich fühle, habe ich gut geschlafen oder nicht so. Wenn ich nicht so gut geschlafen habe, schaue ich, dass ich mich nicht verrückt mache. Und ansonsten mache ich dann auch Übungen am Morgen, meistens Yoga. Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch gern mal zu Isa, radel ich da. Und ansonsten halt auch eine Meditationseinheit, wo ich letztendlich mich zentriere, ja, zu mir finde, mich spüre und sage, ich bin bei mir.
Grüß dich, hoi, hallo, moin, moin oder was auch immer du bei dir daheim sagst, bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele, für alle, die mehr aus sich und ihrem Team herausholen wollen. Schön, dass du dabei bist. Ich will dir Monat für Monat praktische Tools, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und wertvolles Wissen aus der Welt der positiven Psychologie und vom Positive Leadership vorstellen. Mein Ziel, dich zu inspirieren, zu motivieren, damit du weniger transpirieren musst und deine Führungsrolle mit noch mehr Leichtigkeit, Freude und Erfolg ausfüllen kannst. Apropos Inspiration. Für diese Folge habe ich jemanden getroffen, den ich mal wieder besonders spannend, wichtig, interessant und eben auch inspirierend finde. Ein Vorbild in Sachen achtsamer Führung, ein Pionier, ein echter Macher und zwar in einem Bereich, in dem man das vielleicht erstmal gar nicht erwartet, nämlich in der Finanz- und Versicherungsbranche, nämlich bei der Allianz. Dort arbeitet er als Group Mindfulness Lead, Christoph Müller-Höcker. Christoph und ich haben uns ursprünglich über LinkedIn kennengelernt. Ich bin durch einen Buchbeitrag auf ihn aufmerksam geworden. Da war ich total begeistert von seinem Ansatz, Mindfulness in eine knallharte Zahlen-Daten-Faktenwelt zu bringen. Wir haben dann gleich einen Call vereinbart und dieser erste Call war schon ein Erlebnis der besonderen Art. Christoph hat mich nicht bloß durch seine Gelassenheit und seine Freundlichkeit beeindruckt, sondern er hat mich auch mitgenommen auf einen virtuellen Spaziergang durch die Felder, Wiesen und Wälder bei ihm daheim im Münchner Süden während unseres Gesprächs. He's walking the talk, sozusagen. Christoph ist Group Mindfulness Lead bei der Allianz, einem Unternehmen, in dem es eben, wie gesagt, vor allem um Zahlen, um Daten, um Rendite, um Fakten geht und das man vielleicht gar nicht mit solchen soften Themen verbindet. Aber genau das macht seine Arbeit, finde ich, so faszinierend. Er schafft es, den Business Case für Achtsamkeit zu machen. Ich wollte von ihm wissen, was bedeutet Mindfulness eigentlich und wieso sind Fokus, Präsenz, Achtsamkeit, Mindfulness oder wie auch immer man das nennen mag, für Führungskräfte besonders wichtig und vielleicht auch besonders in diesen wilden Zeiten? Welche konkreten Hacks und Tools hat er auf Lager und schlägt er für einen konstruktiven Umgang mit einem fordernden Alltag vor? Ja, und mit welchen Worten, mit welcher Sprache, mit welchen Argumenten wirbt er denn in seiner Organisation für all das, für seine Angebote? Lasst uns reinhören in ein Gespräch über Mindfulness im Business-Kontext, über Kaffeerituale und über physiologische Seufzer und darüber, wie aus einem Finance-Umfeld ein Ort der Menschlichkeit werden kann. Zurück zu Christoph beim Frühstück, zu ihm nach Hause, erster Kaffee. Mich hat genau interessiert, wie das so ausschaut, wie sein Tag denn so startet und habe nochmal tiefer nachgebohrt und nachgefragt.
Ja, es ist eben so, dass das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Frage, weil bei all dem, was wir vielleicht heute besprechen, worum es auch geht, geht es ja am Ende des Tages um einen anderen Lebensstil, um eine Lebensweise, um Verhaltensänderung. Ja? Und Verhaltensänderung funktioniert meistens am besten, wenn es sich an Dinge koppelt, die man eh schon tut, ja, als Auslöser.
Und Piggybagging habe ich da mal da gehört als Begriff. Ja, oder also so wie so ein Rucksack, das auf einen Rucksack auf bestehende Lebensweisen drauf flanschen, dran flanschen, so.
Genau, das nennt sich, kann man auch Habit Stacking nennen. Mhm. Ja, also aneinander stapeln, miteinander verknüpfen.
Ja.
Und bei mir ist es halt so, ich gehe danach in ein anderes Stockwerk. Aha. Ja, also nachdem ich den Kaffee noch im Schlafzimmer getrunken habe, gehe ich rauf und da ist mein Raum und dann passiert das alles automatisch. Ja.
Ihr habt Schulkinder?
Wir haben Jugendliche.
Okay.
Ja, also 13 und 16, zwei Mädels.
Okay.
Ja.
Also ich frage jetzt nochmal ganz genau nach. Aha. Die müssen ja irgendwann wahrscheinlich um 7 wahrscheinlich wach sein, oder?
Da hast du auch völlig recht. Also ich habe was ausgeblendet. Mhm. Ja. Nach dem Kaffee, also wenn ich aufstehe, schauen wir, sind alle wach? Ja, nein. Mhm. Ich gehe aber zum Kaffee, das ist Prio 1.
Ja.
Nimm den Kaffee, dann frage ich meine Tochter, was hätte sie heute gerne als Schulbrotpause mit dabei?
Ah, wow, da gibt's bei euch.
Ja, dann mache ich ihr das. Ja, dann gibt's à la carte. Okay. Ja, das ist spontan. Und dann gehe ich rauf. Also wenn die Kinder bedient sind, dann darf ich zu mir.
Okay. Chief Mindfulness Officer, was kann ich mir darunter vorstellen? Was macht so ein Chief Mindfulness Officer, beziehungsweise was machst du aus dieser Rolle, in dieser Rolle? Und wenn du mal so, jetzt, wir haben ja Freitag, deine Arbeitswoche reflektierst, was waren so Highlights für dich in deiner Tätigkeit?
Ja, also diese Woche war das besondere Highlight eben, dass ich da am Ganztagesworkshop zum Thema Resilienz gemacht habe, der aber auch ein Teil einer Serie war. Mit der Fragestellung, wie können wir individuell, aber auch als Team in der Organisation unsere menschlichen Qualitäten mehr pflegen und so mit den ganzen Herausforderungen, die einen individuell oder auch als Organisation beschäftigen, leichter umgehen zu können. Und letztendlich auch nicht nur aus einer Kompensation heraus, sondern auch aus einer Perspektive der Chance, damit wir wieder mehr in eine Gestaltung kommen, anstatt letztendlich nur Getriebene sind. Das ist uns persönlich auch ganz wichtig, dass wir eben auch so ein Stück weit mehr Selbstwirksamkeit und Gestaltungsraum wieder gewinnen. Und dieses Hamsterrad, mental oder körperlich, wie sich's eben oft mit Druck anfühlt, dass wir dem gewahr werden und mehr in den Gestaltungsmodus kommen. Ja? Und dort eben habe ich den Ganztagesworkshop dort gehalten und da war der Schwerpunkt, wie gehen wir mit Emotionen um? Wie fühlen sich die an? Was ist eine Emotion? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich da artikulieren? Wie kann ich auch vielleicht mit mehr Bedachtheit mit mir selbst umgehen? Kann ich freundlich zu mir sein, wenn es mir nicht so gut geht? Genieße ich, wenn es schön ist? Also im Sinne auch das Positive kultivieren, weil wir schnell mal immer schauen, was nicht so klappt und was nicht so gut ist. Und da einen Raum schaffen, dass wir uns auch in der Organisation, in eigentlich einem professionellen Raum, ja, wo ja oft gedacht wird, dass wir uns bestimmt verhalten müssen, auch diese zutiefst menschlichen Themen ansprechen können und somit gemeinsam aneinander wachsen und auch stärker werden. Also das zum Beispiel ein Highlight. Das machen wir auch mit Methoden, wo wir beispielsweise vorher haben wir ein Resilienz-Screening gemacht, hat jeder einen Report ausfüllen können und hat individuell ein Spektrum bekommen, zu sagen, was sind denn so sein Stärken-Schwächen-Profil in Bezug auf, was einen resilient macht. Und dann hatte ich noch einen Workshop gehalten, eine virtuelle Session, für ein Team aus der Allianz heraus, das auch unter einer hohen Arbeitslast eben leidet, wie viele von uns. Es passiert einfach unheimlich viel in einer großen Geschwindigkeit und wir wissen oft gar nicht mehr, wie wir damit umgehen, weil auch wir sagen, wir setzen uns selber immer das Ziel, Ich muss alles schaffen, meine To-Do-List, 100% davon. Das Problem aber irgendwie ist heutzutage, die füllt sich immer sofort wieder. Es ist eine never-ending Story. Ja? Und da auch zu sagen, vielleicht mal das zu schauen, eher zu sagen, was habe ich schon geschafft? Und damit also zufrieden zu sein, auch zu sagen, hat es ganz gut geklappt, was ich gemacht habe, den Einsatz, den ich habe, zu würdigen. Weil daraus ziehe ich Kraft, aus dem anderen ziehe ich eigentlich meistens nur Verzweiflung. Mhm. Ja. Solche Themen eben angesprochen und durchgeführt. Und dann natürlich ganz viele andere Sachen, die wir, sagen wir, in meiner Rolle, also die nennt sich bei der Allianz Group Mindfulness Lead, ja, zu erledigen haben. Ich bin ein Service Owner. Ja, also ich bin Unternehmer im Unternehmen und darf schauen, wie wir diese Dienstleistung, die wir weltweit den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, so attraktiv auch gestalten, dass eine Zahlungsbereitschaft dafür besteht. Und das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld. Ja.
Als Unternehmer im Unternehmen in Sachen Mindfulness unterwegs sein und das Ganze noch in einem Finance-Bereich, heißt ja für mich schlicht und einfach, Kosten runter, die Eingänge hoch. Mhm. Was ist denn bitteschön der Business Case für das, was du machst?
Vielen Dank für diese Frage. Die ist sehr relevant und in sich auch interessant. Ich würde da ganz gern nochmal so ein bisschen größer drauf schauen, weil es im Kern ist es eine Paradoxie und aber auch eine Realität, wie wir als Menschen wirtschaften. Und auch teilweise dann vergessen aus meiner Sicht, dass im Wirtschaften, in Unternehmen, dass wir Menschlichkeit besitzen, ja, und das manchmal auch andere Wertigkeiten hat als reine Zweckmittelrelationen oder Optimierungsgedanken, heute 1 Euro rein, morgen 2 Euro raus. Und so sind wir eigentlich sozialisiert. Es ist ein extremer Optimierungsdruck, ein extremer Produktivitätsdruck auf allen Unternehmen. Und somit investieren wir oft, sind wir dazu angeleitet, nur in das zu investieren, wo wir glauben, dass es unmittelbar ein Return on Invest gibt. Also idealerweise innerhalb von 3 Monaten. Jetzt ist es so, dass wir Menschen ein bisschen komplexer sind, beispielsweise als Technologie oder Prozesse, am Ende des Tages aber auch mit dem ganzen Thema zum Beispiel KI, immer noch ein Mensch vor der Maschine oder in dem Ganzen sitzt und wir uns fragen dürfen, wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie verstehen wir Menschlichkeit im Business? Hat es einen Platz? Welche Art von Platz? Können wir leistungsfähig sein, weil wir Menschen sind oder obwohl wir Menschen sind? Das sind für mich Kernfragestellungen, die mich da wirklich sehr beschäftigen, weil wenn wir zum Beispiel die emotionalen Intelligenzpraktiken anbieten, kommen wir immer wieder zurück zu zutiefster Menschlichkeit und sagen wir auch unserer Biologie, unser Sein. Und dann können wir beispielsweise, man weiß es aus der Forschung, dass diese Techniken mehr Fokus geben. Fokus ist gut, wenn ich etwas konzentriert abarbeiten darf. Sie geben auch Gelassenheit, Entspanntheit. Also sie wirken auch entgegen von Stress. Das ist auch sehr gut. Warum? Weil wenn wir zu gestresst sind als Menschen, dann werden wir krank mental als auch körperlich. Und wir können eigentlich unsere guten kognitiven Kapazitäten, die ja im Beruf oft sehr geschätzt sind, gar nicht so abrufen. Also sind weniger leistungsfähig als auch weniger kreativ und innovativ. Und dann ist es eine dritte Säule, unheimlich wichtig ist, dass wir Verbundenheit erleben, dass wir uns miteinander verbinden, dass wir besser zusammenarbeiten, dass wir sowas wie psychologische Sicherheit überhaupt kreieren können. Da geht es immer im Kern darum, was spüre ich, wie nehme ich mich wahr, wie gehe ich mit mir und anderen um und was machen wir daraus im Sinne, welche Verantwortung übernehme ich für mich selbst und andere. Und das ist etwas, was wir letztendlich unsere Organisation, Führungskräfte und die Mitarbeiter einladen, das zu reflektieren, das zu spüren und das zu praktizieren, um in andere Arbeitsweise zu kommen, die so eine Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Menschlichkeit ermöglicht, damit wir nicht ausbrennen, sondern auch Spaß bei der Arbeit haben und, sagen wir mal, ein great place to work werden in dem Sinn, nicht nur auf dem Papier, sondern auch, wie wir miteinander umgehen. Das ist so unsere Vision.
Christoph spricht hier von ganz vielen wichtigen Begriffen. Ich würde sogar sagen Sehnsuchtsbegriffen für viele Menschen, die viel um die Ohren haben, nämlich Chefinnen und Chefs. Gelassenheit, Entspanntheit, sich wahrnehmen und vieles mehr. Lass mich vielleicht kurz nochmal ergänzend darauf eingehen, was denn Achtsamkeit so aus der Wissenschaftsperspektive ist. Da gibt es einen Namen, der ganz wichtig ist. John Kabat-Zinn, der Pionier der modernen, wissenschaftlich fundierten Achtsamkeitsforschung, definiert sie als die Aufmerksamkeit, die entsteht, wenn wir bewusst und absichtlich auf den gegenwärtigen Moment achten, ohne zu urteilen. Also Aufmerksamkeit auf das, was gerade im Hier und Jetzt ist, ohne zu judgen, wie meine Kinder sagen würden. Kabat-Zinn promoviert am renommierten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, in Molekularbiologie, und zwar nicht irgendwo, sondern im Labor eines Nobelpreisträgers, Salvador Luria. Er erforscht dort den Zusammenhang zwischen Geist und Körper bei der Heilung und klinischen Anwendungen von Mindfulness-Trainings für Menschen mit chronischen Schmerzen und ja, mit Stressstörungen. Inzwischen haben etliche tausende Wissenschaftlerinnen und Forscher auf diese ja bahnbrechenden Studien aufgesetzt und haben ganz, ganz viel nachgewiesen, was Mindfulness-Praxis alles bewirken und bringen kann. Und einige davon beschäftigen sich speziell mit den Auswirkungen von Mindfulness auf gute Führung. Und hier kurz drei wissenschaftlich belegte Argumente, warum du als Führungskraft dich mit Mindfulness, mit Präsenz, mit Fokus, mit Achtsamkeit befassen solltest. Erstens, bessere Aufmerksamkeit und Fokussierung. Da gibt es eine sogenannte Meta-Analyse, eine Literaturübersicht über 19 verschiedene wissenschaftliche Studien, die zeigt, Führungskräfte können ihre Aufmerksamkeit schärfen und länger halten, wenn sie in Achtsamkeit trainiert sind. Das heißt, du bist effizienter im Job, machst weniger Fehler, kannst dich besser auch in diesen Meeting-Marathons fokussieren, wirst weniger abgelenkt und kannst vielleicht auch klare Entscheidungen finden. Zweitens, Stressreduktion und Emotionsregulation, also Emotionssteuerung. Ja, da gibt es eine wegweisende Meta-Analyse, also auch wieder so eine Überblicksarbeit über verschiedene Studien. Und die hat systematisch Meditationsprogramme untersucht und dabei ja immerhin moderate Effekte herausgefunden in Bezug auf die Reduktion von psychischem Stress. Neue Studien zeigen, dass Achtsamkeits-Entspannungsinterventionen besonders das Stresshormon Cortisol, sag ich jetzt mal so umgangssprachlich, senken können. Das heißt unter anderem, gelassener unter Druck arbeiten können, geringeres Burnout-Risiko. Ja, und drittens, vielleicht auch besonders spannend für euch, für dich, reduzierte kognitive Verzerrungen und besseres Entscheiden. Da gab es eine bahnbrechende Studie, die 22 verschiedene Biases, also verschiedene kognitive Verzerrungen, untersucht hat. Und vielleicht hast du schon mal vom sogenannten Recency-Effekt gehört oder dem Recency-Bias. Also das, was wir als letztes gehört haben, das prägt uns vielleicht in unserem Abwägen, in unserem Entscheiden eigentlich noch mal stärker, als es gerechtfertigt ist. Scheint bei Donald Trump so ein Regierungsprinzip zu sein. Und ja, das ist eine von sogenannten kognitiven Verzerrungen, die unser Handeln, unser Entscheiden einfach auch trüben können, wie mit so einer Brille, die schlecht geputzt ist. Und so eine kurze Achtsamkeitsübung kann wie so ein Putzen der Brillengläser wirken, dass du klarer in die Welt schauen kannst. Und Forschung zeigt eben, dass Meditation die Entscheidungsfindung auch günstig beeinflussen kann, indem die Steuerung zwischen positiven und negativen Emotionen, also einerseits Freude, Interesse und auf der anderen Seite vielleicht Wut und Enttäuschung, dass es dadurch verbessert wird und du mehr kognitive Kontrolle über Entscheidungen hast. Ja, war hier jetzt vielleicht ein kleines Zahlen- und Datengewitter, einiges an Studienergebnissen und Details dazu findest du auch in meinem LinkedIn-Feed. Jetzt aber zurück zu Christoph, zum Gespräch mit Christoph. Ja, von der Allianz haben wir irgendwie alle gehört, egal ob man schon mal im Stadion war oder nicht, die meisten zumindest. Aber mich interessiert natürlich, was ich von außen merken kann, von dem, was da drinnen passiert durch die Arbeit, die Christoph versucht, ins Unternehmen hineinzupusten, hineinzublasen, hineinzuwirken. Ich habe mindestens 3 verschiedene Beziehungen zur Allianz. Mhm. Erstens, ein netter Tennispartner von mir, der Peter, arbeitet bei der Allianz. Mhm. Zweitens, der ist auch mein Versicherungsmakler.
Ja, ja.
Das heißt, meine Autoversicherung läuft über die Allianz und ein paar andere auch.
Vielen Dank.
Und drittens habe ich auch ein paar Aktien.
Auch gut.
Was habe ich davon, dass ihr Mindfulness zu kultivieren versucht in diesen 3 unterschiedlichen Beziehungen, die ich zu deinem Unternehmen habe?
Ja, der Purpose der Allianz sagt zu, warum wir existieren, wir sagen, we secure your future. Also wir sind für dich da in all deinen Lebenssituationen. Und nach innen sagen wir, we care for tomorrow. Wir kümmern uns um dich und unsere Zukunft, damit wir gemeinsam stark das bewältigen, was unser Leben ausmacht, nämlich Chancen und Risiken. Und Chancen und Risiken ist genau eigentlich im Kernportfolio das Versicherungsthema. Jetzt ist es so, auf der einen Seite gibt es einfach Produkte, ja, das ist deine Police, und die kannst du natürlich einfach so kaufen erstmal und dann ist sie relativ anonym. In dem Augenblick, wo du aber was brauchst oder du eine Rückfrage hast und eine Interaktion entsteht, ja, dann hast du Verbindung mit einem Menschen. So, und wenn jetzt dein Versicherungsmakler zum Beispiel dich mit deinen Sorgen, Nöten, Wünschen und Träumen wahrnimmt und mit dir in Verbindung gehen kann.
Tut er. Gruß an den Peter.
Vielen Dank, Peter. Ja. Dann ist er quasi empathisch und du baust eine Verbindung zu uns als Firma auf. Und Peter auf seiner Seite kann auch deine Bedürfnisse und deine Situation besser abschätzen und auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das nennen wir Customer Experience. Am Ende des Tages, je mehr wir quasi menschlich bleiben bei dem, wie wir auch wirtschaftlich miteinander umgehen, desto mehr fühlst du dich aufgehoben, mehr verbunden, Customer Loyalty nennt sich das technisch, und desto mehr bleibst du uns auch treu und empfiehlst du uns weiter, weil wir dir wirklich geholfen haben und nicht nur Geld von dir wollten. Ja? Sondern für das Geld hast du sowohl eine Leistung bekommen als auch menschlicher Umgang. Und wenn innerhalb einer Organisation noch viele Menschen arbeiten, was ja bei der Allianz auch der Fall ist, dann ist es ja eine unendliche Wertschöpfungskette, was da alles im Hintergrund passiert. Von Sachbearbeiten, von Schadensabwicklung, von Produktdesign, von aber auch Funktionen strategischer Natur oder im Standard, was jede Organisation hat. Und die alle haben unheimlich viel an der Backe und dürfen täglich schauen, wie sie nicht nur die Arbeit geliefert kriegen, sondern auch ihr Privatleben. Und je mehr sie ihren Kopf frei haben und in ihrer Kraft sind, desto besser kriegen die das geregelt und desto mehr können wir quasi Produkte kreieren, die leistungsfähig sind, also nicht nur etwas dir bringen, sondern auch zu sagst, das ist für die den Preis wert, ja, als auch eben in der Zukunft relevant bleiben und mit denen, weil, also es sind ja unheimliche Herausforderungen auch an Versicherungen mit den ganzen Naturkatastrophen, die wir haben, mit den anderen ganzen Dynamiken, dass wir das verarbeiten und somit, wenn man jetzt auch auf Market Share schaut, ja, dass der Shareholder auch sieht, dass wir als Organisation nicht nur technologisch gut aufgestellt sind und technisch, sondern dass wir die richtigen Menschen haben, die in ihrer Leistungskraft sind, nachhaltig das auch alles zu stemmen. Und da leisten wir eben einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Das kriegen wir auch immer wieder zurückgemeldet von all denen, die bei uns teilnehmen.
Ich halte noch ein letztes Mal dagegen, so ein bisschen als Advocatus Diaboli.
Gerne.
Neulich Gespräch mit einem Personaler, wollte ihm auch so ein Angebot in Sachen Mindfulness vorschlagen. Und ich weiß, dass er selber mit Yoga und solchen Dingen unterwegs ist. Und dann sagt er zu mir, ja, diese Mindfulness-Themen finde ich total super, wenn es die Leute privat machen in ihrer Freizeit. Also finde ich gut, wenn es jede Führungskraft macht, aber würde ich nie und nimmer als Firma den Leuten anbieten. Ist für mich eine Grenzüberschreitung.
Danke.
Was sagst du dazu?
Das finde ich erstmal eine ganz ehrliche Antwort und eine Beobachtung. Und es ist ganz wichtig, dass wir insbesondere in den Punkten Klarheit brauchen. Wo denkt die Person, dass die Organisation steht? Was ist der Reifegrad so? Und ich habe darauf zwei Perspektiven. Die erste ist vielleicht das im Nachgang, der Begriff Mindfulness. Lass uns darüber nochmal sprechen, ja? Das andere ist die Perspektive darauf, ob Menschen in Organisationen sind, ja? Und welche Funktionen die haben, also welche Rolle die spielen. Sind es nur irgendwelche Funktionsträger, die was ausführen haben als Produktionsressource? Oder schwingt da noch ein bisschen mehr mit? Und ist es heutzutage noch richtig zu sagen, ich gehe in die Arbeit, da hänge ich quasi irgendwie mein Leben an den Nagel, schlüpfe in irgendwie eine Rolle rein, bin unantastbar und dann gehe ich wieder raus?
Ich glaube eigentlich, dass dieses Bild, dass diese Vorstellung wahnsinnig mächtig und wahnsinnig dominant ist,
ja.
Oder?
Ja, und das ist ein Problem.
Ja.
Ja, das ist ein Riesenproblem, dass wir quasi selber für uns blind sind in Organisationen, ja, für auch menschliche Bedürfnisse und Menschsein. Da gibt es eine fette Entkopplung, um das mal einfach so zu sagen, und das ist problematisch. Weil ich tue mir selbst schlecht, wenn ich mich als getrenntes Wesen behandle und nicht begreife, dass, ah ja, wenn ich in die Arbeit gehe, schwingt noch was Primates mit. Und wenn ich im Privaten bin, schwingt noch was in der Arbeit mit. Und alles gehört eben zusammen. Und Leistungskraft, Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit, all die Dinge, die wir uns ja alle wünschen, weil ich möchte ja was erledigt bekommen, was schaffen, hat immer damit zu tun, wie geht es mir als Mensch gesamtlich? Wie gesund bin ich? Wie bin ich drauf? Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Wo frage ich nach Hilfe? Wo lasse ich mich auf was ein? Und das sind alles Themen, die im Job eine große, große Rolle spielen. Und wenn ich das ausblende, dann lassen wir ein großes Teil unseres Potenzials auf der Straße. Also du kümmerst dich ja auch ganz viel um positiv führen, positive Psychologie. Da ist die Fragestellung, wie kommen wir in unsere Kraft und wie halten wir uns da drin? Ja, und wenn ich sage, ja, das ist eine Grenzüberschreitung, das können wir so lassen, dann ist es aber auch so, dass viele Probleme, die wir in der Organisation haben, weiter bestehen bleiben und ganz wichtiges Potenzial, das da ist, sich nicht entfalten kann. Das ist auch eine Wahl.
Lass uns nochmal den ersten Teil deiner Antwort aufgreifen. Ganz wichtig, du bist, wie heißt es,
Group Mindfulness Lead.
Ja. Okay, Group Mindfulness Lead. So, let's talk Mindfulness. Was heißt Mindfulness für dich?
Also von der Idee her erstmal kommend, auch so wie es dann entkoppelt wurde aus einer langen Historie raus für den westlichen Teil der Welt, ist es erstmal unsere Fähigkeit, den Moment zu erfahren, diesen zu spüren, wahrzunehmen, mit einer Perspektive der Offenheit, Neugier und ohne es zu bewerten. Dass wir mehr im Bewusstsein sind, eine Bewusstheit haben mit dem, was ist. Weniger im Autopilot, mit Mechanismen, mehr mit, wenn wir jetzt gerade sprechen, ich sehe dich, ich spüre dich, ich fühle dich, ich höre dich, all diese ganzen Sachen. Und ich bin nicht mit den Gedanken irgendwie, was mache ich heute Nachmittag noch. Und dadurch habe ich ein ganz intensives Erleben. Ja, ich bin weniger im Abgelenktsein, ich bin weniger angestrengt, ich bin mehr bei mir. Und das kann man trainieren. Was ist die Grundlage davon? Ist eigentlich Aufmerksamkeitsregulation. Fokus. Für viele, wenn sie das Wort hören, und es war ja erstmal sehr trendy auch eine gewisse Zeit, die Skeptiker sagen, ah, das ist aber esoterisch. Spüren, Gefühle, vielleicht atmen sogar, sitzen die nur rum, lass uns doch mal was arbeiten.
Mhm.
Ja? Und das ist ein verbreitetes Vorurteil in manchen Bereichen noch. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, wenn man Leistungssportler zum Beispiel anschaut, die haben das schon total verinnerlicht. Leute, die begreifen, dass es eine Körper-Geist-Integration gibt, die machen einen Bodyscan, weil das unheimliche Vorteile für sich bringt, weil man eben mehr bei sich ist. Wenn man mehr bei sich ist, ist man in seiner Kraft. Und dementsprechend ist es so, dass man sich überlegen darf, welche Sprachlichkeit, welche Worte, welche Begriffe sind denn in jeder Organisation, auch wenn jemand jetzt selber sich überlegt, wie er möchte in Achtsamkeit in Organisationen einbringen, ist denn da anschlussfähig, ohne die Leute zu verschrecken. was ist denen eigentlich wichtig, worauf kommt es denn an? Und wir gehen auch immer vorsichtiger mit dem Begriff mittlerweile um, weil es doch leider auch teilweise zu Ablenkung oder Ablehnung führt. Und am Ende des Tages reden wir dann doch lieber dann über die Dinge, die die Organisation beschäftigen. Also wir haben Vertrauensthema oder Zusammenarbeitsthema oder meine Leute sind gestresst. Also alles, was uns so als Menschen im Organisationskontext...
Entscheidungsfähigkeit, Konfliktkompetenz.
Genau, solche Dinge. Ja. Und dann führt es am Ende des Tages eigentlich meistens zu den drei Dingen. Selbstwahrnehmung, Selbststeuerungsfähigkeit und Verbindungsfähigkeit zu den anderen. Wie gehe ich auf den anderen ein? Wie nehme ich den wahr? Welche Konfliktstrategien habe ich? Und dann setzen wir dort an. Ja. Und dafür dürfen wir aber trainieren, eben Selbstwahrnehmung und Verbindungsfähigkeit, Empathie und Regulationsfähigkeit, weil wenn ich das nicht habe, kann ich nicht mehr in die Steuerung kommen. Ja.
Ich habe in meinen Seminaren häufig Leute, die wissen eigentlich eh schon, was sie, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist. Und manchmal denke ich mir, die ich eigentlich am liebsten erreichen würde, die weiß ich gar nicht, ob ich die erreiche. Gewendet auf dich gefragt, was sind denn einfach jetzt mal so ganz banal die Demographics? Welche Arten von Menschen fragen innerhalb der Organisation auch deine Angebote, eure Angebote nach Männer, Frauen, Alter, Führungsebene, vielleicht auch Funktionen, Bereiche? Und welche würdest du am liebsten erreichen, die du bislang noch nicht so wirklich kriegst, wenn es das so gibt?
Ja, das gibt es nicht. Also ich glaube, es ist immer in Phasen auch so gesellschaftlich. Also wenn wir jetzt so ein bisschen die Corona-Zeit anschauen, quer durch die Bank.
Okay.
Alles da. Ja, wir bieten zum Beispiel täglich den Zeit für dich auf Deutsch oder Mindful Moment an. Das sind Meditationsübungen, 10 Minuten. Da hatten wir teilweise Hunderte in den Einwahlen da. Ja, das hat sich stabilisiert auf so circa 50 Personen pro Tag. Was immer noch, also pro Einschaltung, das heißt so um die 100 Personen, was ja auch eine recht gute Größe ist. Und es ist auch so, also wenn man jetzt einmal so ein bisschen überspitzt diese Frage beantworten darf, es ist ein großer Teil Mitarbeiterschaft, die sich dort einbringt. Es gibt einige Führungskräfte, die das für sich selbst erkannt haben und ganz starke Promoter sind, auch mit rauf in die Group Holding und auch in verschiedenen Vorstandsbereichen. Vom Geschlechterprofil ist es tendenziell weiblicher. Ja? Und hier vielleicht ein kleiner, was mir wichtig ist, Männer haben hier ein echtes Thema. Und ein Wunsch wäre, wenn wir Männer länger leben wollen, herzliche Einladung, beschäftigt euch mit euch selbst im Sinne von nehmt gerne mal Emotionen wahr und denkt nicht, dass Emotionen gleich Schwäche ist und man immer nur stark sein muss. Man sieht eben, dass emotionale Intelligenz eigentlich ein richtiger Erfolgsfaktor ist und wir als Männer uns dem tendenziell auch verschließen. Deshalb haben wir da eine Verteilung, eine schiefe Verteilung. Und jungen Menschen ist es oft zugänglicher. Mittlerweile, also wenn wir quasi bis 30 Mitarbeiter haben, die haben sich schon mit dem Thema mentale Stärke auseinandergesetzt, haben vielleicht selber schon da Fortbildung gemacht. Und es gibt aber dann eben auch bis ganz rauf immer wieder, also 30 Jahre bei der Allianz und ganz begeistert. Ja. Das heißt, eben wenn man es pauschalisieren will, ist viele Mitarbeiter, Leuchttürme in der Führungsebene, eher etwas weiblicher, tendenziell leichter in der Jugend ansprechbar, aber auch sehr viele offene, ältere Menschen oder langjährige Allianz-Mitarbeiter.
Und welche bräuchten es am meisten? Welche würdest du am liebsten noch mehr erreichen? Die Männer, hast du schon gesagt?
Ja, also Männer würde ich gerne mehr erreichen und die denken, dass sie dafür keine Zeit haben. Ja, es ist nämlich eigentlich so, in dem Augenblick, wenn ich denke, dass ich dafür keine Zeit habe, dann sollte ich sie mir nehmen. Es fängt eigentlich schon beim Pausenverhalten an. Wir machen viel zu wenig Pause unter Tag, weil wir denken, das hat was mit Schwäche oder Nichtleistung zu tun. Aber schon 5 Minuten, so alle 1,5 Stunden, bewirken Wunder. Ja? Und ich würde gerne die Menschen erreichen, die ein bisschen Sorge haben, was passiert, wenn sie da mal hinhören. Weil am Schluss, glaube ich, haben wir eine Berührungsangst zu uns selber. Und dass wir uns da ein bisschen Mut nehmen, uns darauf einlassen und sagen, jetzt schaue ich mal hin, das kann doch nicht so schlimm werden. Ja? Wenn man doch wirklich viel Sorge hat, dann lieber in Begleitung mit jemandem zu machen. Aber ich würde gern die Menschen erreichen, die voll in den Seilen hängen. Ist aber auch wieder von unserer Biologie eine Herausforderung, weil wenn ich im Notfallprogramm bin, dann brauche ich aber echt mal erstmal Abstand, um da rauszukommen, um wieder erreichbar zu sein. Also wir sind auch biologisch, neurobiologisch ein bisschen verschlossen für uns selbst dann. Ja.
Magst du für die, die total in den Seilen hängen, gerade mal was anbieten und was machen? Hoffentlich hört es jetzt keiner, während er mit 200 über die Autobahn brettert. Ja. Aber
also erstmal so eine Einstellungsperspektive. Es ist okay, wenn es einem nicht so gut geht. Und das auch erstmal anzunehmen und anzuerkennen. Also ein Stück weit eine Beziehung zu seiner Situation aufzubauen. Einfach nur als Haltung. Und wenn es geht, mit Freundlichkeit. Weil oft stressen wir uns noch mehr, weil wir gestresst sind. Weil wir sagen, das darf nicht sein. Ich muss doch anders sein. Das ist einfach so eine Haltungsperspektive. Und eine andere, eine Technik, das ist eine der kraftvollsten Atemtechniken, die es so gibt für uns Menschen, das nennt sich physiologischer Seufzer. Das ist, vielleicht kennt jeder, wenn Kinder außer sich sind, die machen sowas. Ja? Mhm. Das ist ein Biohack-Mechanik, wo man eben sehr schnell sein Nervensystem entspannen kann. Und das kann man systematisieren in einem Protokoll, so an einem Atemprotokoll. Das geht so durch zwei Einatmer durch die Nase hintereinander und dann entspannt durch den Mund mit A aus. Ich mache das einmal vor, das geht so. Zweimal durch die Nase ein, schön tief und entspannt. Und noch einmal. Und wie geht's dir?
Klarer, fokussierter, mehr im Hier und Jetzt. Ja, ihr konntet mir jetzt live zuhören bei einer Übung, habt vielleicht gleich auch mitgemacht, mitgedacht, mitgespürt. Aber kleiner Gruß aus meinem Entspannungsuniversum heraus. Ja, Achtsamkeit ist einfach definitiv kein touchy-feely, happy, clappy Wellness-Gedöns, sondern ist ein evidenzbasiertes Tool für besseres Führen. Und es geht auch gar nicht darum, stundenlang auf irgendeinem Kissen oder unter irgendeinem Baum zu meditieren, sondern es geht eigentlich um kleine praktische Interventionen, wie wir sagen, also Übungen, wie zum Beispiel diese Minute des Ankommens vor Meetings oder bewusstes Atmen in stressigen, fordernden Situationen. Falls du das selber nachmachen magst, ausprobieren magst, skip gern zurück zu der Aufgabe, die Christoph mit mir gerade gemacht hat und schau mal, ob es für dich passt und funktioniert. Ja, und wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du Achtsamkeit systematisch in deinen Führungsalltag integrieren kannst, schau dir gern mal meinen Online-Kurs Mindfulness-Based Strengths Practice für Führungskräfte an. Also da geht es darum, wie man Achtsamkeit auch nochmal mit Stärken kombiniert. Ein Thema, was mich selber total begeistert. Starte im Herbst. Link in den Shownotes dieser Folge oder auf positiv-führen.com. Ich habe ehrlich gesagt gerade ein persönliches Thema. Ich habe jemanden, der mir sehr wichtig ist, in der Woche was an den Kopf gehauen, was mich wahnsinnig umtreibt und ärgert und wofür ich mich auch schäme. Und das belastet mich auch richtig. Von dem her hat mich das gerade berührt, auch was du vorher gesagt hast, das erstmal so annehmen. Und ich habe gerade den Eindruck, dass ich damit jetzt aus so einer Verurteilung so ein bisschen rauskommen konnte und einfach im Draufschauen war. Mhm. Mhm. Von dem her danke.
Ich danke dir.
Was sagen Leute so als Rückmeldung auf dieses Angebot typischerweise?
Also es ist meistens so, in dem Augenblick, wo sie mit uns in der Session sind, in welchem Format auch immer, von klein bis 2 Tage, sind, sagen wir, 98% total berührt und angetan. Mhm. Also wir haben technische Rückmeldungen, unser NPS ist 100%, wir haben meistens 4,6 Sterne.
Erklär ganz kurz, Net Promoter Score?
Ja, Net Promoter Score ist, würdest du das einem Kollegen, einer Kollegin empfehlen?
100%.
Hollerei de Lieu. Ja, das heißt, dort ist eine 9 und eine 10, ja, da. In unserem Kunden-NPS, also die Leute, die uns einkaufen, wenn wir quasi von den Workshops selber, dann ist es so 80%, was auch immer noch quasi outstanding ist für diesen sehr robusten und kritischen Wert. Und wenn wir Sternebewertung machen, ist es so meistens rum die 4,6 im Durchschnitt, haben auch glatte 5,0 mit dabei. Was uns immer total berührt, weil deshalb sind wir letztendlich da. Also wir machen das für die Menschen, dass die Menschen in eine Erfahrung kommen und auch für sich etwas mitnehmen, was ihnen weiterhilft in ihrer Entwicklung. Sei es nur so eine Perspektive, wie du gerade für dich erleben durftest, oder auch zu sagen, aha, Atemarbeit, die funktioniert ja bei mir, finde ich ja toll. Oder der andere entdeckt, naja, ich gehe ja schon joggen, aber ich merke, ich genieße sie gar nicht, sondern ich laufe einfach wie so ein Horst. Jetzt schaue ich auch noch mal links
auch
und
rechts. Das kenne ich.
Ja, wie es links und rechts ist und genießt es. Mhm. Ah, ist das schön, dass ich laufen kann, frische Luft, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich es mache. Vielleicht so ein bisschen das Selbstwürdigen, dass ich die Mühe mache. Vielleicht entsteht da sogar noch ein bisschen Dankbarkeit.
Die Isar, die Berge, die Zugspitze.
Und dann ist man raus aus dieser ganzen Negativität, die man sich oft selber produziert. Mhm. Weil es gibt so viel Schönes auch im Leben. Das heißt nicht, dass wir auch Probleme haben, aber es ist doch viel besser, aus einer kraftvollen Position Probleme zu bearbeiten, als aus einer schon überskeptischen oder destruktiven. Ja? Oder mittlerweile haben wir auch eine kleine Kooperation zum Beispiel mit der Münchner Rück. Die kommen mit zu einem unserer großen Formate. Wir teilen das als Allianz uns Münchner Rück. Und es ist total schön, auch über Unternehmensgrenzen hinaus emotionale Intelligenz zu kultivieren, unsere Menschlichkeit anzuerkennen und auch, sagen wir mal, Mitstreiter zu haben auf diesem Weg. Ja.
Cool, gehe ich gleich drauf ein. Eine Frage noch vorweg, so die typischen, die häufigsten Missverständnisse, Mythen, ja, Fehlannahmen, denen du so begegnest in Sachen Fokus, Präsenz, Mindfulness. Ja.
Also das Erste ist erstmal, also das hat nichts im Beruf verloren einfach. Mhm. Ja? Das ist schon mal eins, weil da bin ich ja irgendwie verletzlich oder angreifbar. Mhm. Das Zweite ist, lass mir weg das esoterische Zeug. Mhm. Hm? Und das Dritte ist auch so, dass es nichts Aktives ist, sondern auch was Passives. Mhm. Oder dass Leute letztendlich in eine Schwäche kommen oder weniger in ihrer Kraft, weil das wären ja alles Weicheier. Mhm. Ja? Oder das wären Vollegomanen. Mhm. Es gibt einige Studien, die auch zeigen oder versuchen zu zeigen, dass man egoistischer wird. Und ich denke, oder wir können sagen, von den Tausenden, die bei uns jetzt auch schon teilgenommen haben, wir existieren jetzt mittlerweile im sechsten Jahr, ja, dass ein Großteil der Menschen, die eben daran teilnehmen, mitnichten das erleben oder auch erkennen. Und auch alle Studienlagen zeigen, dass es auch so nicht der Fall ist. Das ist einfach etwas, ich habe diese Berührungsangst und ich möchte eigentlich nicht hinspüren, weil ich vielleicht auch Sorge habe, dass ich Kontrollverlust habe und da was vorfinde, was mich beschäftigt. Und deshalb schiebe ich es lieber weg. Ja, oder jemand, ich habe auch Sorge dafür, dass im Job, dass ich dann irgendwie angreifbar finde, oder es jemand komisch findet, wenn ich einmal mir eine Pause gönne. Also es ist sehr viel auch, wie wohl fühle ich mich in der Organisation und welchen Raum habe ich da? Ja? Wie psychologisch sicher fühle ich mich? Das sind so die Kernherausforderungen. Und auch noch der Gedanke, dass Leistungsfähigkeit was zu tun hat mit die ganze Zeit durchpowern. Mhm. Und ich mir selber erst eine Pause gönnen darf oder wenn ich alles geschafft habe oder gar nicht verstehe als Mitarbeiter oder auch als Organisation, dass wie Leistungssportler ich mich auch auf meine Leistung vorbereiten darf und die Pflege, das ist eine Batterie, eine Quelle, eine Ressource. Mhm. Ja.
Apropos Zeit, apropos Vorbereitung, ich habe keine Zeit dafür, höre ich auch ganz häufig, oder? Würdest du auch sagen?
Klar, weil eben ich denke, dass ich so viel zu tun habe und alles, was mich davon abhält, das jetzt sofort zu tun, mich weniger leistungsfähig macht. Mhm. Wir zeigen dann gerne eine Studie zum Beispiel von Microsoft, die haben das ganz schön gemacht, eine Mitarbeiterstudie, wo Mitarbeiter in 4 WebEx-Sessions hintereinander drin sind. Die haben eine EEG-Cap auf, dort werden die Gehirnströme gemessen und man schaut einfach, sind die danach gestresster und aufnahmefähiger oder nicht. Und wie ist es, wenn ich unseren Arbeitsalltag anschaue, wie wir es die meiste Zeit machen, nämlich eine WebEx nach der anderen oder ein virtuelles Meeting, Zoom, was auch immer man nimmt, halbe Stunde hintereinander, 4-mal, totales Stressniveau im Gehirn und weniger Aufnahmefähigkeit und Verbindungsmöglichkeit. Mache ich aber 10 Minuten Pausen zwischendrin, in dem Fall war das der Setup, dann bleiben meine Gehirnströme, was das Stressniveau anbelangt, so gut wie in der Ausgangssituation. Und ich bin sogar aufnahmefähiger und engagierter in dem Setting selbst. Das heißt, ich bin dadurch deutlich produktiver und leistungsfähiger und kann die Dinge mehr erledigen. Und es zeigt uns auch, wenn wir Führungskräfte schulen, wir haben letztes Jahr 400 Führungskräfte geschult zum Thema Resilienz. Und da war ich zum Beispiel für eine Aussage dann super dankbar, dass ein Kollege gesagt hat, ich mache jetzt Pausen. Und ich habe keine Angst mehr davor, weil ich sehe, ich bin dann sogar leistungsfähiger und mir geht es am Abend besser.
Cool. Übrigens, Studien, wir packen ein paar Dinge auch in die Shownotes.
Ja.
Dass wer mag, noch da Deep Dive, Deep Dive machen kann. Ja. Christoph, wenn ich, sei es in meinem Team, sei es in meiner Organisation, so ein bisschen was für Mindfulness, mehr Mindfulness tun möchte. Gibt es da aus deiner Sicht so typische und gute Anlässe oder Situationen oder Aufhänger?
Also ganz gut ist zum Beispiel ein Aufhänger unsere Meetingkultur. Es gibt eine ganz einfache Technik, die nennt sich Minute des Ankommens. Warum? Ihr kennt es vielleicht alle, wenn ich so in ein Meeting reinkomme, mein Geist ist einfach irgendwo, ich denke, was war vorher, was kommt später, ich bin einfach nicht so präsent. Und da, wenn man im Team ist, sich einfach mal 1-2 Minuten Ruhe zu gönnen, bevor es losgeht.
Und einfach miteinander.
Miteinander, ja. 2 Minuten Ruhe und dort diese Zeit zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen, die ja da ist. Ich bin nur so abgehetzt. Und mal zu überlegen, so, was ist mir jetzt wichtig, worum geht es eigentlich? Und wenn man möchte, kann man das zusätzlich mit einem bewussten Atem verbinden. Ja? Dass man einfach sagt, ich spüre jetzt mal, wie ich atme. Dass ich verstehe, dass wenn ich meine Aufmerksamkeit auf den Atem lenke, dass ich spüren kann, wie sich das im Körper anfühlt. Zum Beispiel, wie die Luft einströmt durch die Nasenlöcher, wie sie sich im Brust- und Bauchraum anfühlt. Und wie sie dann wieder meinen Körper verlässt. Dass ich so ein Stück weit mit der Qualität mich verbinde, ob ich schnell oder langsam atme, tief oder flach. Wenn ich möchte, kann ich da die Augen schließen oder auch nicht. Wie es mir angenehm ist, wenn sie geschlossen sind, bin ich weniger abgelenkt. Und dann einfach wieder den Fokus vom Spüren, vom Innen ins Außen bringe. Die Leute anschaue, das geht on-site wie virtuell auch. Und in 99% der Fälle, ja, ist man wieder, auch jetzt, mehr bei sich.
I feel it.
Ja, und tut einfach gut und macht noch Sinn. Ja, und schon dort gibt es auch Herausforderungen, weil manche sagen, ja, zur Ruhe kommen oder was denken die anderen, wenn ich jetzt in dieser eher kontemplativen momentanen Fokussierung bin. Da geht es halt dann einfach um den Raum schaffen und auch Führung. Ja, dass man sagt, die Leute einlädt, aber nicht verpflichtet. Keiner muss mitatmen, aber schon diese 2 Minuten einfach mal loslassen, zur Ruhe kommen, das tut jedem gut. Und es gibt noch so ein Phänomen, dass ja wir alle eine Ausstrahlung haben. Wir haben Neurosynchronizität, unsere Gehirne, unser Körper verbinden sich miteinander die ganze Zeit. Und wenn sich da ein paar Leute entspannen in der Runde, entspannen die anderen unweigerlich mit. Und Entspannung und Fokus hat noch niemanden geschadet, wenn wir produktiv sein wollen.
Superspreaders aktivieren sozusagen.
Ja.
Christoph, wenn ich es maximal versemmeln will, wenn ich das Thema Mindfulness, Präsenz, Fokus, ja, Achtsamkeit, you name it, so richtig für alle Zeiten verbrennen will, welche 3, 4 Tipps hast du?
Ja, so ein Evangelist sein.
Mhm.
Ja, also ich glaube, wir können das nicht aufdrängen, sondern es ist echt eine Einladung und es ist auch eine Entwicklungsperspektive. Mhm. Das ist total wichtig, also nicht aufdrängen.
Mhm.
Dann one fits all zu machen, also jeder kriegt nur eins.
Mhm.
Auch schwierig, weil Menschen sind einfach unterschiedlich, haben unterschiedliche Situationen.
Also auch Zeiten, Kontexte.
Zeiten, Kontexte, Bedürfnisse.
Körperliche Möglichkeiten.
Körperliche Möglichkeiten. Mhm. Also manche fühlen sich zum Beispiel einfach nicht wohl, wenn sie sich mit dem Atem verbinden oder mit dem Körper oder im Sitzen. Dann ist eben Bewegung wichtig für die.
Ja?
Also dass man Varianz zeigt.
Ja.
Und dann vielleicht auch noch sowas wie von oben herab wissend.
Mhm.
Ja. Ich glaube, dass jeder eine Intelligenz für sich selber hat.
Mhm.
Und jeder hat ein Wissen und eine Erfahrung und eine Würde auch. Und dass man damit sich respektvoll umgeht, auch wenn jemand sich eben abgrenzt oder eben noch nicht kann oder nicht will, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der nicht weniger wertvoll oder hat es noch nicht begriffen, weil das wäre despektierlich und würde eigentlich alles wieder ab absurdum finden. Also das wären so 3 Dinge.
Ja, und wenn du noch mehr wissen magst über Christoph, über seine Angebote und alles, was so von ihm kommt, Links zu seinem LinkedIn-Profil, seine Angebote, das tolle Buch, an dem er mitgeschrieben hat, all das wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und um noch mehr zu erfahren von Christoph, die 3 üblichen letzten Fragen, die ich in diesem Podcast gern stelle. Ich bin ein Fan der Trias von 3 Dinge, 3 Fragen, 3 letzte Fragen.
Mhm.
Deine wichtigste Stärke?
Ich glaube, ich habe ein Gefühl für Systeme, für Ökosysteme, für Komplexität, wie Dinge zusammenwirken, spielen und da ein Gefühl, das zu orchestrieren zwischen einzelnen Mitarbeitern, zwischen Führungskräften, Organisationsdynamiken. Ich glaube, das ist sehr hilfreich in so einer außergewöhnlichen Randerscheinung, oder die wir sind. Ja. Vision oder auch Wille. Wenn man eine Vision hat und auch Willenskraft, dann kann man einiges vorwärts bringen. Und in dem Fall vielleicht auch so ein bisschen Demut und Bescheidenheit. Demut, dass eben nicht alles möglich ist, und Bescheidenheit, dass alles seine Grenzen hat und eben trotz allen Wollens vieles auch sein Sein hat.
Bescheidenheit hin oder her, ein besonders wichtiger Erfolg von dir.
Ich glaube, dass wir da sind, wo wir sind, ist schon sehr besonders. Und auch all die Menschen, die da mitgeholfen haben, aus meinem Team heraus, die Ambassadoren, die Mitmenschen, die wir haben, die da die Stange hochhalten und unsere Bewegung und die Vision teilen und dafür leben, das ist schon Wahnsinnserfolg.
Du möchtest mal in Erinnerung bleiben für Punkt, Punkt, Punkt?
Ja. für einen Beitrag zu einer schönen Welt.
Bin ich ziemlich optimistisch.
Danke.
Danke dir. Christoph Müller-Höcker, danke dir. Danke für dieses Gespräch, danke für deine Offenheit, danke für deine Schatzkiste an Ideen und Erfahrungen und danke dafür, dass du uns alle ein Stück weit mitgenommen hast, mir ging es zumindest so, auf deinem Weg zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Mindfulness im Business und in der Führung. Was für beeindruckende Zahlen du heute geteilt hast, hier mitgeteilt hast. Über 40 Jahre Forschung seit Jon Kabat-Zinns ersten Studien. NPS-Werte von 100% bei den Allianz-Programmen zu diesen Themen. 8000 Menschen in eurer internen Community. Das sind ja mal Fakten, die sprechen. Aber was mir mindestens genauso gefallen hat, du hast Mindfulness so undogmatisch rübergebracht. Kein Esokram, keine großen Worte, sondern einfach praktische Tools für Leute, die viel um die Ohren haben, trotz oder wegen oder genau mit ihrer Verantwortung. Ja, und für mich als wissenschaftsinteressierten Praktiker ist es besonders faszinierend, wie du den Spagat schaffst zwischen evidenzbasierter Arbeit und menschlicher Wärme. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir heute in der Führung brauchen. Tools, die funktionieren und die Menschen berühren und bewegen. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke auch an dich fürs Dabeisein. Was hast du hier mitgenommen für dich selbst, deine persönliche Entwicklung oder Weiterentwicklung zum Positive Leader? Welche Anregung, welche Gedanken nimmst du für deine Organisation mit, die KollegInnen unter dir oder neben dir oder auch über dir, wer weiß? Welchen ersten kleinen Schritt magst du dir vornehmen? Wenn du magst, schreib mir dazu gern. Vielen Dank auch lieber Alex für die mega Beherbergung bei der Aufnahme. Danke lieber Hadi und danke liebes Ikone-Team für Redaktion, Produktion, Soundperfektion und so weiter. Ja, und das war's auch schon wieder mit Positiv führen. Geh sorgsam und bewusst mit dir um, mit denen in deiner Verantwortung und viel Gaudi und Gelingen dabei weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, bye bye.